Wunderbar, dieses erste Lied zu singen aus dem Buch Jeremia, wie Gott sich erbarmen wird über sein Volk, wie er das wahr macht. Und solche, die jetzt blind sind für den Wert des Herrn Jesus Christus und ihn nicht als Messias verehren, eines Tages werden sie ihn, den Gekreuzigten, als ihren Retter erkennen. So wunderbar, daran zu denken. Und wir sind hier, um auf Gottes Wert zu schauen. Das ist Anbetung, wenn wir seinen Wert erkennen und darauf reagieren. Und das kann nur Gott schaffen, dass wir ihn sehen und erkennen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid, um auf Gottes Wort zu schauen. Nichts anderes kann uns den Wert Gottes zeigen. Wir Menschen können nur Menschen verehren und vor Augen stellen, aber nur Gott kann uns sich selbst zeigen. Und darum sind wir hier, um auf Jesus Christus zu schauen. Wir sind dabei auf dem Weg zum Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium ist speziell, weil es bestimmte Ereignisse aus dem Leben Jesu herausnimmt und uns wie Bilder vor Augen stellt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein klares Bild von dem Verlauf des Lebens des Herrn Jesus haben. Deswegen haben wir die letzten beiden Sonntage uns mit dem Leben von Geburt bis Auferstehung beschäftigt, in fünf Phasen. Einmal war das die Geburt, dann dieser lange Abschnitt des Großwerdens des Herrn Jesus, bis er etwa 30 Jahre alt war, wo wir nicht viel erfahren, und dann sein Lehren, diese 3,5 Jahre Lehre, und dann sein Leiden und sein Triumph. Ja, und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen jetzt dieses Zoom-Objektiv und wir zoomen rein in diese dritte Phase, sein Lehren, diese 3,5 Jahre, damit wir das klar vor Augen haben und vorbereitet sind, um dann auch das Johannesevangelium zu verstehen, damit wir wissen, wo wir uns da befinden. Ja, und weil wir jetzt eine geistliche Unternehmung haben, dass wir Gottes Wort verstehen wollen, brauchen wir Gottes Hilfe unbedingt. Lasst uns noch einmal beten. O Vater im Himmel, du bist es, der deinen Geist sendet als der Beistand, der uns unsere Augen erleuchten kann, deinen Sohn wirklich zu erkennen. Danke, dass du das auch tun wirst im neuen Bund mit deinem Volk Israel, das du erwählt hast, damit es dich bezeugt in der Welt und damit durch dein Volk Israel Heil zu allen Nationen kommt. Danke, dass das schon geschehen ist vor 2000 Jahren und dass wir auf das wunderbare Leben deines Sohnes auf der Erde blicken können. Ach, bitte gib uns doch offene Augen für den unermesslichen Wert deines Sohnes und wozu er gekommen ist, damit wir richtig darauf reagieren. Amen. Nun, wer von euch hat schon einmal den Notruf gewählt? Ich erinnere mich, als ich den Notruf wählte, war das, als ein Kollege plötzlich einen epileptischen Anfall hatte. Ich hatte das gar nicht erwartet, ihm war ein bisschen übel und ging nach draußen vor die Halle und ich hole ihm ein Glas Wasser aus der Küche und dann komme ich wieder und er liegt auf so ein paar Holzbalken drauf und zittert und wie gut, dass ich sofort den Notruf wählen konnte. Dann hatte ich auch direkt jemanden am Telefon und während ich so die Adresse durchgab, fing der Kollege dann an, auch aus dem Mund zu bluten. Und ich habe das sofort aufgeregt dem anderen an der Leitung erzählt. Und der beruhigte mich dann und sagte, ja, wahrscheinlich hat er sich auf die Zunge gebissen und sagte mir genau, was ich tun musste. Das war sehr, sehr gut. Und so ist es so gut, dass man im Notfall den Notruf wählen kann. Aber es ist zu wünschen, dass wir das möglichst nie tun müssen. Wir wünschen uns das nicht, die 112 zu wählen. Aber heute hören wir von einem Rettungsdienst, den wir alle brauchen. Und das ist der Rettungsdienst des Herrn Jesus Christus. Nun, dieser Dienst, der war einmalig. Nur einmal geschehen, einmal reicht aus. Und wir wollen diesen Rettungsdienst genau kennen. Nicht so ungefähr, sondern so genau, wie Gott es uns zeigt. Und dieser Rettungsdienst beginnt etwa 3,5 Jahre vor dem Kreuz Jesu Christi. Und wir schauen auf diesen Rettungsdienst in 3 Phasen. Und dazu möchte ich euch vorab ein paar Erklärungen geben. Und die erste Erklärung lautet: Die Ablehnung bewirkt ein Vorher-Nachher. Die Frage ist, warum stelle ich euch heute 3 Phasen vor? Nun, ihr habt bestimmt schon gehört, wie lange der Herr Jesus Christus öffentlich auf der Erde diente, nämlich 3,5 Jahre. Und eine Möglichkeit ist es nun, sich diese 3 Jahre einzeln anzusehen. Also das erste Jahr, das zweite und das dritte Jahr und dafür eine Überschrift zu finden. Und das haben manche auch schon gemacht. Und sie haben vorgeschlagen, das erste Dienstjahr des Herrn Jesus ist das Jahr der Verborgenheit. Jesus war noch nicht so bekannt. Und so folgt das zweite Jahr, das Jahr der Beliebtheit. Er tat viele Wunder und die Menschen sind zu ihm gekommen und so wurde er immer bekannter und beliebter. Und so wird vorgeschlagen, dass dann das dritte Jahr folgt, das Jahr des Widerstands. Denn ihr wisst, diese Beliebtheit schlug um dann in immer mehr Widerstand und er wurde vor allem von den Anführern der Juden abgelehnt. Nun, wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir aber keine Betonung auf den einzelnen Jahren. Wir lesen nicht, und im ersten Dienstjahr des Herrn Jesus tat er das. Wir lesen auch nicht, und im zweiten Jahr geschah jenes. Nun, welche Orientierungspunkte bekommen wir denn in den Evangelien, um uns diesen Dienst von 3,5 Jahren so vor Augen zu führen und auch uns zu orientieren? Und da sehen wir zu einen klaren Beginn und ein klares Ziel. Ich denke, wir können das auch hier an der Folie gleich sehen, diesen klaren Beginn. Das haben wir auch schon in unserer Übersicht des perfekten Lebens gesehen, dass der Herr Jesus seinen Dienst begann, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Genau. Die Dienstjahre des Herrn kann man einteilen anhand von den Passafesten, die auch erwähnt werden. Und es beginnt also auf der linken Seite mit der Taufe durch Johannes. Anschließend sehen wir ein klares Ziel. Wir sehen, das Ziel seines Rettungsdienstes ist auch ganz klar, nämlich sein Tod am Kreuz und die Auferstehung. Also wir haben einen klaren Beginn und ein klares Ziel. Und dazwischen zeigen uns die Evangelien einen klaren Wendepunkt. Und das ist nämlich seine offizielle Ablehnung durch die Juden an einem bestimmten Tag. Okay? Das ist der Tag der Ablehnung. Und wenn wir uns das nun betrachten, sehen wir also, können wir 3 Phasen erkennen. Das erste ist die Zeit vor der Ablehnung, dann die Ablehnung selbst und die Zeit nach der Ablehnung. Zeit vor der Ablehnung, da sehen wir, Jesus verkündete das Königreich. Und dann sehen wir zweitens, die zweite Phase, er erduldete die Ablehnung. Und drittens, er lief zielstrebig zum Kreuz. Nun, seine Ablehnung sehen wir, das können wir auch anhand von den verschiedenen Evangelien, wenn wir es vergleichen, Matthäus, Markus und Lukas, da können wir auch erkennen, dass das wohl ziemlich genau in der Mitte, zumindest in der Mitte dieser 3 Jahre geschieht. Und somit, es ist natürlich auch klar, dass es keine 3 gleich langen Zeiträume sind. Wie ich gesagt habe, die erste Phase sind etwa 1,5 Jahre, dann haben wir einen bestimmten Tag, eine kurze Phase sozusagen, und dann die dritte Phase, wieder 1,5 Jahre. Da könnte man jetzt ja auch sagen, na, das, Daniel, dann sind das nur zwei Phasen. Einmal die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Ja, könnte man sagen, aber ich betone ganz bewusst, diese Ablehnung in der Mitte seines Dienstes, die ist sehr entscheidend. Denn was ändert sich nach dem Tag der Ablehnung? Es ist nicht so, dass sich der Dienst des Herrn schlagartig änderte, also von heute auf morgen. So ist das nicht. Und doch erkennen wir aus der Vogelperspektive, dass da sich etwas änderte in der Art und Weise, wie der Herr Jesus diente. Und das möchte ich euch kurz zusammenfassen. Deswegen sehen wir ein Vorher-Nachher aufgrund dieser Ablehnung. Wir sehen, vorher geht der Herr Jesus ganz bewusst zu dem Volk. Er geht zu den Menschen und er sucht alle Menschen auf, er reist herum und er tut seine Wunder öffentlich, sodass alle sie sehen können. Nachher zieht sich aber der Herr öfter zurück. Er zieht sich von der Menge zurück. Wir sehen immer noch viele Menschen bei Jesus, aber die Menschen kommen zu ihm, sie suchen ihn, sie laufen ihm hinterher. Und Jesus konzentriert sich mehr auf einzelne Jünger und er tut Wunder eher für Einzelne und im Verborgenen. Außerdem redet der Herr Jesus vorher, also in der ersten Hälfte seines Dienstes, sehr klar und verständlich. Er redet vor allem über das Königreich Gottes und ein Beispiel ist, wie er in der Bergpredigt sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist so klar und verständlich. Also entweder ich tue den Willen Gottes oder nicht. Und daran erkenne ich, ob ich zum Reich Gottes gehöre oder nicht. So klar und verständlich. Nachher sehen wir, nach dieser Ablehnung, sehen wir, dass der Herr vor allem in Gleichnissen sprach. Und wir lieben die Gleichnisse, sie sind so bildlich, aber sie sind tatsächlich nicht gedacht, um Dinge zu verdeutlichen, sondern zu verbergen. Denn die Menschen haben zwar diese Geschichten nachvollziehen können, aber sie haben die geistliche Erklärung nicht verstanden. Nur wenn der Herr Jesus es erklärte, dann wurde es verständlich, wie er es den Jüngern erklärte. Zum Beispiel in Matthäus 13 heißt es, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Das ist das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Und die Menschen verstanden, einen Mann, der sät und wie dann etwas wächst aus dem guten Samen, aber sie haben nicht verstanden, was der Herr in der geistlichen Hinsicht damit meinte. Außer er erklärte es. Und außerdem sehen wir, dass der Herr Jesus in dieser zweiten Hälfte seines Dienstes immer mehr über das Kreuz redete und sein Leiden ankündigte, mehrmals. Und so sehen wir einen deutlichen Unterschied vor und nach dieser bestimmten Ablehnung durch die Juden. Das ist also meine erste Erklärung zu unserem Überblick und die zweite Erklärung ist ebenso wichtig. Und zwar, die drei Phasen sind nicht strikt getrennt. Ihr könntet jetzt denken, dass diese drei Phasen so ganz strikt voneinander getrennt sind. Erst die Verkündigung, dann die Ablehnung und dann der Weg zum Kreuz. Aber das ist nicht so. Während seines gesamten Dienstes, also während der ganzen 3,5 Jahre, verkündigte der Herr Jesus Christus das Königreich Gottes. Bis zuletzt. Ich denke da zum Beispiel gerade an eine Stelle in Lukas 17, wo er also nur wenige Wochen von dem Kreuz entfernt ist. Und dort spricht er zu den Pharisäern über das Königreich und erklärt es ihnen nochmal. Außerdem stieß der Herr immer wieder auf Ablehnung, nicht an einem bestimmten Tag, sondern immer wieder. Und schließlich war sein ganzes Leben lang ein Weg zum Kreuz, ein langer Weg zum Kreuz. Das war schon von Anfang an klar für den Herrn und das änderte sie nicht erst mit der Ablehnung. Also, die Phasen sind nicht strikt getrennt, Aber warum stelle ich euch das auf diese Weise vor? Nun, weil wir anhand von den Evangelien diese Schwerpunkte sehen. Am Anfang ist der Schwerpunkt auf der Verkündigung. Dann sehen wir diese Betonung auf der Ablehnung und dann wird das Kreuz kommt immer mehr in den Vordergrund. Und so glaube ich, dass diese drei Phasen aus dem Bibeltext kommen und uns hoffentlich helfen, einen einfachen Überblick über den Rettungsdienst unseres Herrn in unserem Gedächtnis zu verankern. Also hier nochmal die Übersicht. Wir steigen in diese Sicht auf den Rettungsdienst heute ein. Und heute werden wir nur die Hälfte davon behandeln können. Und nächste Woche dann die zweite Hälfte. Aber wir steigen hier ein und schauen uns das nicht nur als Zuschauer an. Wir sind alle mit betroffen. Wir alle haben diesen Rettungsdienst nötig. Und das kann ich mit Gewissheit sagen, weil die Schrift es sagt. Ich weiß es. Und wir alle brauchen nichts dringlicher als die Rettung durch den Herrn Jesus Christus. Und doch tat der Herr seinen Rettungsdienst nur für alle, die den Notruf wählen. Und so sehen wir jetzt Jesu Rettungsdienst in drei Phasen. Für alle, die den Notruf wählen. Und erstens, Jesus ist der Retter und Jesus der Retter verkündigte das Königreich. Was tat Jesus, als er in die Öffentlichkeit trat? Nun, er vollbrachte Wunder und er berief Nachfolger. Aber vor allem kam er, um zu predigen, zu verkünden. Und er verkündete folgende Botschaft: Das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Und das ist eine sehr gute Botschaft. Zuerst müssen wir diese Botschaft verstehen, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Was ist das Königreich Gottes? Paulus sagt einmal in Römer 14, Vers 17, fasst er es so wunderbar zusammen. Denn die Christen in Rom, die waren so schon abgelenkt und dachten, es geht darum eben, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Und er sagte, das Reich Gottes ist was? Es ist Freude, Friede und Gerechtigkeit. Schauen wir nochmal die genaue Reihenfolge. In Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Paulus sagt, zuerst ist das Reich Gottes Gerechtigkeit. Nun, Gott regiert im Himmel. Aber hier auf der Erde, da regieren Menschen. Und sie regieren nicht gerecht. Sie regieren nicht nach Gottes Maßstab. Das Reich Gottes ist da, wenn auf dieser Erde sichtbar Gottes Maßstab regiert. Und Gottes Maßstab ist Vollkommenheit. Da gibt es dann nichts mehr zu meckern. Alles richtig. Und zweitens sehen wir, Gottes Reich ist Friede. Keine Kriege mehr. Ja, das Böse darf nicht mehr regieren und nicht mehr, hat keine Überhand mehr. Schwache werden nicht mehr ausgenutzt. Und es gibt Friede. Ja. Keine Waffen mehr, die werden, sagt die Schrift, umgeschmiedet zu Werkzeugen. Frieden. Und drittens sehen wir Freude. Freude im Heiligen Geist. Das suchen doch alle Menschen. Ja, sie suchen es an den falschen Orten. Zum Beispiel gestern, als die deutsche Bobfahrerin Gold gewann, da kreischte sie vor Freude. Aber diese Freude ist auch nur so vergänglich, ja? Die Menschen suchen das, was wirklich für immer zufrieden macht und Freude macht. Und das finden wir nur in Gott, im Heiligen Geist. Also eine gute Botschaft, aber sie enthält auch eine klare Bedingung. Denn niemand kommt ins Reich Gottes, außer er tut Buße. Deswegen hat der Herr Jesus auch gepredigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Gerechtigkeit, Wir alle versagen vor Gottes Maßstab. Und wir kommen nicht ins Reich Gottes ohne eine vollkommene Gerechtigkeit. Zweitens, Friede. Wir sind, wenn wir Gottes Gebot brechen, sind wir Feinde Gottes. Dann ist Gott nicht unser Freund, sondern unser Feind. Und wir machen uns zu Feinden Gottes, wenn wir uns ihm widersetzen. Wenn wir unser Ich wichtiger nehmen als Gott. Und drittens, Freude. Nun, wir suchen Freude häufig überall, aber nicht in Gott. Gott ist nicht unsere größte Freude. Und es macht uns auch nicht so freudig, in der Bibel zu lesen, von Natur aus. Wir möchten das nicht. Und deswegen ist es eine gute Botschaft für alle, die umkehren. Die gute Botschaft ist, dass all das, was wir nicht haben, keine Gerechtigkeit vor Gott, keinen Frieden mit Gott, keine Freude in Gott, all das wird möglich nur durch Jesus Christus. Denn er kam, um dieses vollkommene Leben zu leben. Er kam, um sich ans Kreuz nageln zu lassen als ein Weg der Sühnung, also Frieden zu machen mit Gott. Und er ist derjenige, der uns einen neuen Geist geben, ein neues Herz geben kann, das sich an Gott freut. Und so ist Christus die Antwort, die Lösung für das Reich Gottes. Und all das können wir bekommen, wenn wir an ihn glauben. Und dazu müssen wir von unserer Sünde umkehren. Das ist die frohe Botschaft, die der Herr Jesus verkündigt hat. Das bedeutet es, wenn er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nun, wie können wir die erste Phase der Verkündigung verstehen? Dazu folgen wir jetzt in unseren Gedanken dem Herrn auf seinen Wanderungen. Ja, wir versetzen uns jetzt hinein und sehen ihn, wie er durch verschiedene Landschaften wanderte. Er ging zu den Menschen. Er ging durch die Wüste, den Süden und den Norden. Nun, erstens wanderte der Herr Jesus in der Wüste. Hier in der Wüste wird Gottes Königsherrschaft verkündigt, ohne dass Jesus etwas tun muss. Wer macht es für ihn? Nun, Johannes der Täufer. Er predigt, er ruft das Volk zur Buße auf, dass die Menschen umkehren und Vergebung der Sünden suchen bei Gott und glauben, dass Gott einen Weg hat, wie er gerecht sein kann und doch dem Sünder vergeben kann. Nun, dann verkündigt Johannes ihnen die frohe Botschaft, dass Christus sie mit Heiligem Geist tauft. Und das ist der neue Bund. Wir haben es vorhin besungen. Neu ist der Bund meines Friedens mit euch. Heil schaffe ich und ihr werdet sicher wohnen. Das ist der neue Bund, wenn Gott den Heiligen Geist ausgießt und dadurch Menschen neu werden, innerlich neu. Und Vergebung der Sünden bekommen. Ja, nur der Heilige Geist kann ein ungehorsames Herz neu machen, dass es Gottes Gebote tun will. Und als äußeres Zeichen tauft Johannes in dem Jordan. Das ist nur das äußere Zeichen dafür, zu zeigen, ich bin ein Sünder, ich muss umkehren und ich brauche Gottes Vergebung. Und Johannes tut das für alle, die das glauben. Etwa ein halbes Jahr verkündigt Johannes in der Wüste und dann kommt auf einmal Jesus selbst zu ihm und will getauft werden. Und Johannes, der wehrt ab, der möchte das nicht tun. Aber Jesus überzeugt ihn. Er sagt, das ist richtig in Gottes Augen. Das erfüllt Gottes Gerechtigkeit, weil Christus einmal unverdient den Platz von Sündern einnimmt, nämlich am Kreuz. Und bei der Taufe wird Jesus als der Sohn Gottes bestätigt. Wir sehen den Heiligen Geist, eine der drei Personen der Gottheit, kommt sichtbar auf ihn wie eine Taube. Und der Vater verkündet hörbar aus dem Himmel, dass sein Sohn ihm wohlgefällig ist. Und danach bleibt Christus in der Wüste. Er bleibt weiter in der Wüste, allein, um vom Teufel versucht zu werden innerhalb von 40 Tagen. 40 Tage lang, müsst ihr euch vorstellen, darf Jesus nichts essen und er darf nichts anderes tun, als zu beten und über Gottes Wort nachzudenken. Stellt euch mal vor, 40 Tage lang, mehr als einen Monat, keine Ablenkung aus ja, um dich herum nur Wüste, Gebet und das Wort Gottes, das du auswendig gelernt hast, mehr nicht. Und dann ständige Versuchung durch den Teufel. Das ist die maximale Versuchung. Aber der Herr Jesus, er besteht diese Prüfung perfekt. Und als er zurückkommt, kommt er wieder zu Johannes. Und dann sagt Johannes zu diesem Zeitpunkt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Als er die Versuchung perfekt bestanden hat, da ist er das makellose Lamm Gottes. Und dann geschieht es auch, dass die ersten Jünger, die ersten Johannesjünger, ihm nachfolgen. Nun, wer sind die ersten? Kennt ihr ein paar Namen? Einer ist Andreas und ein Unbekannter, wahrscheinlich Johannes der Apostel. Und dann Petrus und wer noch? Philippus und Nathanael. Wir sehen also, Jesu Rettungsdienst, das ist so schön, der beginnt nicht mit den Massen. Er sagt nicht, okay, du bist mir nicht wichtig, ich brauche jetzt erstmal hier die große Masse. Nein, er geht zu den Einzelnen. Ja, er trifft sich mit ihnen persönlich. So beginnt der Rettungsdienst des Herrn. Das zeigt uns, dass er jeden Einzelnen persönlich ruft, um zu retten. Und nach seinem Abstecher in der Wüste, nein, das habe ich nicht richtig gesagt, nach seinem Dienst in der Wüste und einem Abstecher nach Galiläa, fokussiert sich der Herr auf den Dienst im Süden. Und vielleicht hilft es euch auch, so eine Karte in der Bibel mal aufzuschlagen, um zu sehen, wo wir uns befinden. Der Herr Jesus zieht jetzt also zum Passafest nach Jerusalem. Und auf der Karte des Landes Israel sehen wir, das ist im Süden. Und dort zieht er hin bei dem wichtigsten Fest, dem Passa. Und was tut er? Er geht zum Tempel und er reinigt erstmal den Tempel. Denn dort auf dem Vorhof der Heiden, dort wo eigentlich die Heiden Gott anbeten sollen, da ist kein Platz mehr. Da sind überall diese Tische und Bänke der Verkäufer, die Geld machen wollen. Und Jesus treibt sie alle hinaus. Er sagt, dass dieses Haus ein Bethaus ist und kein Kaufhaus. Und damit beginnt der Jesus seinen Dienst im Süden, in der Provinz Judäa mit Jerusalem im Zentrum. Und hier tut Jesus auch Wunder als Zeichen. Und er verkündigt das Reich Gottes. Wem zum Beispiel? Dem Nikodemus. Und dann aber wird Johannes der Täufer gefangen genommen. Und das ist für Jesus das Signal, dass er aufbricht. Das seht ihr in Matthäus 4, Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und Galiläa, das ist im Norden. Und auf welchem Weg ging Jesus nach Galiläa? Nun, die Juden, die wichen gewöhnlich aus. Und das seht ihr auch nur wirklich gut auf der Karte, wenn ihr so eine Karte vor Augen habt. Also von Jerusalem würde man jetzt einfach den direktesten Weg so auf möglichst auf den Bergkuppen laufen. Aber die Juden, die wichen aus nach, zum Jordan. Wenn ihr auf der Karte seht, sie gehen nach Osten zum Jordan und liefen dort am Jordan. Da musste man erstmal runterlaufen und dann musste man wieder hochlaufen. Warum machten die Juden das? Nun, sie wollten ein bestimmtes Gebiet vermeiden, nämlich Samaria. Samaria, das ist das Land, wo die Menschen von ihrer Abstammung und von ihrer Religion keine Juden waren. Keine reinen Juden. Und darum machten die Juden einen Umweg. Sie gingen also extra einen Umweg, um diesen Menschen aus dem Weg zu gehen. Aber nicht so Jesus. Er ging mitten hindurch. In Johannes 4, Vers 4 sehen wir, wie es heißt, er musste aber durch Samaria reisen. Was für ein Muss ist das? Auf der Karte sehen wir, es ist kein geografisches Muss. Es war nicht der einzige Weg, durch Samaria zu gehen. Die Juden, die gingen einfach über die Jordanebene. Nein, das ist ein göttliches Muss. Jesus musste durch Samaria, um die verachtete Samariterin am Brunnen zu treffen. Und damit von ihr aus, von dieser verachteten Frau, eine Erweckung ausging, im ganzen Dorf. Und so tat Jesus hier in diesem Ort gar keine Wunder. Interessant, oder? Man würde denken, Wunder, die sind doch nötig, damit Jesus, damit die Menschen glauben. Nein, sie sind nicht nötig. Das Wort ist nötig. Und der Herr Jesus redete und gab sich als der Messias zu erkennen. Und die Samariter, die glaubten einfach seinem Wort. Und sie erkannten in Jesus den Retter der Welt. Und so wie Jesus sagte, ach, gib mir doch mal etwas zu trinken, so bitte ich das auch mal, Dieter, würdest du mir meine Flasche geben? Dankeschön. Viele von den Nichtjuden werden hier gerettet. Ja, der Herr Jesus kam nicht nur für Juden, aber vorrangig ging er zu den Juden und deswegen zog er weiter in den Norden. Und so gilt Jesu primärer Rettungsdienst den Juden. Und so sehen wir drittens, wie er in den Norden zog. Das ist Galiläa. Galiläa heißt einfach Gebiet, also das Gebiet im Norden. Und dort hat er Jesus genauso verkündigt. Die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Das wissen wir jetzt. Und wo bezog Jesus seine Basis? Das ist sehr interessant. Jesus ging nämlich nicht in den Ort, wo er herkam. Wo wuchs der Herr Jesus auf? Mit N. Nazareth. Aber er bezog seine Basis in Kapernaum. Warum das? Da hatte er keine Verwandtschaft, war nicht seine Herkunft. Warum Kapernaum? Nun, zum einen findet Jesus in Kapernaum Gastfreundschaft. Da ist zum Beispiel Petrus, der ja schon in der Zeit im Süden sein Jünger war. Und der wohnt dort, dort findet er Gastfreundschaft. Und zweitens, das möchte ich euch hier auf der Karte zeigen, liegt Kapernaum verkehrstechnisch günstig. Wir sehen einmal Nazareth, liegt hier, und Kapernaum hier am See Genezareth. Und das Rote ist eine internationale Straße, also die mehrere Nationen miteinander verbindet. Und so sehen wir Nazareth, das ist ein bisschen abseits. Da geht keine Straße durch. Aber Kapernaum ist direkt an dieser Straße. Und so will der Herr Jesus das Königreich verkündigen, dass es bekannt wird. Und so ist es günstig, in Kapernaum zu sein. Und dort können sich die guten Neuigkeiten verbreiten. Nun, nachdem der Herr Jesus die Jünger zu Menschenfischern berufen hat, bricht er auf zu einer ersten Rundreise. Insgesamt lesen wir von 3 Rundreisen und das ist die erste. Und da können wir jetzt mal unsere Bibeln aufschlagen bei Matthäus 4. Matthäus 4. Und dann der Vers 23. Herr Jesus hat also seine Jünger berufen und sie sind jetzt permanent bei ihm. Und dann sehen wir in Vers 23, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das ist die Zusammenfassung von dieser ersten Rundreise. Er zog durchzog ganz Galiläa. Er blieb nicht nur in Kapernaum. Und was war die Folge davon? Das sehen wir in Versen 24 bis 25. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Wow, also nicht nur da, wo er verkündigt hat, sondern auch aus den anderen Gebieten kommen die Menschen zu ihm, weil er jetzt überall bekannt gemacht hat, dass das Reich Gottes mit ihm als Person nahegekommen ist. Wir könnten denken, jetzt sind alle glücklich, oder? Schaut euch das an, wer da alles geheilt wird. Hier steht mancherlei Krankheiten. Also, nenn mir die Krankheit, der Herr Jesus hat sie geheilt. Und vor allem auch die Besessenen, der Herr Jesus hat sie befreit. Jetzt müsste doch das Glück ausgebrochen sein in Israel. Aber nein, gerade die Pharisäer, die bei dem Volk angesehen waren als die Allergeistlichsten, die hatten ein immenses Problem mit Jesus. Die ärgerten sich richtig daran, dass er ihre Zusatzregeln zum Sabbat nicht hielt. Ganz wichtig, der Herr Jesus Christus ist das Lamm Gottes, weil er alles richtig gemacht hat. Er hat immer das Gesetz Mose gehalten. Also diese 5 Bücher Mose, die wir sehen, er hat sie gehalten. Das, was im Kern sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und auf diese bestimmte Weise. Gott zu lieben heißt nicht, ja, ich habe ihn lieb und ich mache das so, wie ich es gerne möchte. Nein, Liebe zu Gott bedeutete, nach Jerusalem zu ziehen und das Passa zu feiern. Es bedeutete, ja, bestimmtes Essen zu essen und anderes zu meiden. Und genau das hat der Herr Jesus getan. Er hat genau das getan. Und so sehen wir, Jesus brach niemals das Gesetz Mose, das heißt, er heiligte den Sabbat durch Gottesdienst und er ruhte von gewöhnlicher Arbeit, aber Jesus hielt sich nicht an die menschengemachten Zusatzregeln. Was sind die Zusatzregeln, die Menschen gemacht haben? Zum Beispiel am Sabbat, wenn man am Sabbat Körner aus der Schale holt, ist das Arbeit. Der Jesus hat sich nicht daran gehalten. Oder am Sabbat jemanden zu heilen. Ja? Jemand hat eine verkrüppelte Hand und der Jesus sagt, sei gesund und die Hand ist okay. Dann haben die Pharisäer gesagt, das ist Arbeit, das darfst du nicht tun. Der Herr Jesus hat sich nicht daran gehalten. Und daran nahmen die Anführer der Juden großen Anstoß. Unbeeindruckt davon fuhr der Herr Jesus mit seinem Rettungsdienst einfach fort. Er berief die 12 Jünger, dass sie ständig an seiner Seite waren. Er predigte die Bergpredigt auf der höher gelegenen Ebene. Und er brach mit seinen 12 Jüngern zu einer zweiten Rundreise auf, von der lesen wir in Lukas 8. In Lukas 8, Vers 1 lese ich euch vor, da heißt es, und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 waren mit ihm. Und, das ist schön, auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere Frauen, die ihm dienten mit ihrer Habe. Das heißt, diese Rundreise, das braucht Verpflegung, das braucht Geld. Und das wurde gesponsert von diesen Frauen. Diesen Frauen, die Jesus liebten. Und so sehen wir seine zweite Rundreise. Und so wurde Jesus immer berühmter, beliebter, aber auch immer gehasster von Seiten der religiösen Führer. Und so kommt es jetzt zum Tag der Ablehnung. Das ist heute auch unsere zweite Phase, nämlich, dass der Jesus diese Ablehnung erduldete. Diese Ablehnung ist kein Unfall. Das war von Gott souverän geplant. Und es war auch ganz logisch, denn Gottes Königreich widerspricht sich dem menschlichen Königreich. Das passt nicht zusammen. Schauen wir uns das nochmal im Einzelnen an. Das Volk, das bestand nicht aus Königen. Und das Volk hatte auch nicht viel zu sagen. Diese Menschen, die Jesus heilte, das waren die einfachen Leute in Galiläa, die waren eher weniger wichtig in den Augen der höchsten Juden. Und die erlebten auf einmal wunderbare Heilung und freie Verpflegung. Da gab es Brot und man musste nichts bezahlen. Also die waren happy damit. Die wurden zwar auch aufgerufen, tut Buße, aber solange man nicht Buße tun musste, um geheilt zu werden, solange man nicht umkehren musste, um Essen zu bekommen, war das denen egal. Aber die Anführer, die hatten schon größere Probleme mit Jesus. Auch sie waren keine Könige. Wir wissen, die Römer regierten. Aber die Anführer der Juden, die verhielten sich wie Könige. Wie geistliche Könige. Und auf einmal waren sie nur noch Nummer zwei. Und das ging für sie nicht. Jesus predigte mit Vollmacht. Seine Fähigkeit kam nicht von angelesenem Wissen oder dass er so viel von anderen gelernt hatte, sondern von göttlicher Vollmacht. Er predigte mit Vollmacht, mit Autorität und er verkündigte einfach, was richtig ist, was Gottes Wille ist und wie man richtig lebt. Und zwar predigte er Vollkommenheit. Wir sagen das immer wieder, oder? Was der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Anspruch Gottes. Das verkündigte der Herr. Und dabei nannte er Gott seinen Vater, den himmlischen Vater, 17 Mal in der Bergpredigt. Und damit beanspruchte er, Gott gleich zu sein. Und damit hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten nichts, was sie irgendwie milde gestimmt hätte. Er beansprucht, Gott zu sein. Er verkündigt vollkommene Gerechtigkeit. Und sie waren überführt, weil sie hatten nur eine äußere Gerechtigkeit. Und so wurden sie entlarvt als Heuchler und ihrer Theologie wurde widersprochen. Ja. Sie sagten, hasse deine Feinde, liebe deine Freunde. Der Jesus sagt genau das Gegenteil. Und sie konnten sich nicht an den Wundern freuen. Und darum gipfelte ihre Feindschaft am Tag der Ablehnung. Und das ist die zweite Phase. Jesus erduldete die Ablehnung. Und wie schon gesagt, die Ablehnung, die wuchs während seines Dienstes, die war kein plötzliches Ereignis. Und doch betont Matthäus gerade einen bestimmten Tag. Und darum schlagt mit mir einmal Matthäus 12 auf. Diesen Text werden wir dann nächste Woche noch genauer betrachten. Aber heute wollen wir erstmal diese traurige Seite verstehen, wie das ein Symbol ist für die Ablehnung Jesu durch sein Volk. Das ist sein Volk, sind die Juden, zu denen er extra gekommen ist. Und sie haben ihn abgelehnt in Person ihrer Anführer. Matthäus 12, ab Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und soweit der Text. Hier sehen wir eine Heilung, die war nicht einzigartig. Ja, schon vorher, zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 5, sehen wir: Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Also Blinde und Taube, die wurden auch schon vorher geheilt. Das war nichts Einzigartiges. Aber hier, das geschah genauso öffentlich und war eine klare Demonstration von göttlicher Macht in Person des Herrn Jesus Christus. Schaut mal, dieser arme Mann, der konnte nicht kommunizieren. Er konnte nichts sehen und er konnte nicht reden. Und vermutlich auch nicht hören, denn das Wort stumm, hier in Vers 22, kann taub, stumm oder taubstumm bedeuten. Also alle drei Möglichkeiten. Und all diese Behinderungen waren die Folge eines bösen Geistes. Also da war ein böser Geist in ihm, der hat das verursacht, dass er nicht sehen konnte und nicht kommunizieren konnte. Aber wie schon so häufig, erbarmt sich der Herr Jesus. Ja, er hat Mitleid. Es ist nicht, dass er sagt, der hat das verdient, geheilt zu werden, sondern es ist göttliches Mitgefühl. Und mit einem Mal konnte der Mann sehen. Wir sehen das hier in Vers 22, dass er sowohl redete als auch sah. Und die Leute, die haben das mitbekommen. Das war für die eindeutig Gottes Eingreifen, das Wunder. Und sie stellen diese entscheidende Frage: Ist dieser nicht der Sohn Davids? Das Volk legt sich nicht fest. Sie sagen nicht: Ah, das ist bestimmt der Sohn Davids. Und in ihrer Frage klingt auch ein Zweifel mit, denn wörtlich heißt es: Dieser ist nicht der Sohn Davids, oder doch? Also eigentlich sind sie auf der negativen Seite, vielleicht aus Furcht vor den Juden. Mit dem Sohn Davids meinen sie natürlich den Messias, den Retter Israels. Und in dieser Unsicherheit, da reden die Pharisäer den Klartext. In theologischen Fragen schaut das Volk auf die Pharisäer und die waren jetzt gefordert. Was wird ihre Antwort sein? Sie sind die Autorität und ihre Antwort lässt keinen Spielraum. Ihre Antwort ist absolut. Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Was für ein lästerlicher Vorwurf. Wer ist Beelzebul, der Oberste der Dämonen? Nun, das ist niemand anderes als Satan. Wie sicher seid ihr euch, Pharisäer? 100% sicher. Das Wunder, das haben alle gesehen, aber die Pharisäer, die gehen jetzt auf maximalen Angriff. Das Wunder können sie nicht leugnen, aber bei der Bedeutung gehen sie auf diesen Angriff und sagen: Jesus hat doch all diese wundersame Macht einzig und allein von Satan, dem Erzfeind Gottes. Und damit kann Jesus niemals der Messias sein. Er kann niemals der Messias Gottes sein, wenn er mit dem Erzfeind Satan zusammen ist. Nun, wir sind hier nicht nur Zuschauer. Was denkst du über diesen Ausspruch der Pharisäer? Was für Emotionen regt das in dir? Ist das Ärger oder eher Trauer, Mitleid mit diesen Pharisäern? Nun, unser König und Retter, er hat die absolut richtigen Gedanken und Emotionen. Der Herr Jesus Christus, er weist die Pharisäer geduldig und vernünftig zurecht. Und damit tut Jesus, was 2. Timotheus 2, 25 bis 26 schreibt. Dort schreibt Paulus, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Genauso ist es. Diese Pharisäer sind lebendig gefangen genommen vom Teufel. Sie sind gefesselt. Sie reden, was der Teufel will. Der Teufel hat kein Problem damit, dass sie ihn schlecht darstellen. Dass sie sagen, der Teufel kämpft gegen seine eigenen Diener. Das ist für den Teufel gar kein Problem. Solange die Menschen lügen über Jesus glauben. Der Teufel jubelt und freut sich, wenn Menschen Lügen über Jesus glauben. Und zum Abschluss drei Lügen über Jesus, die Menschen glauben. Die erste Lüge haben wir schon gesehen, ein teuflischer Jesus. Jesus ist eigentlich böse. Jesus ist nicht gut. Aber es gibt auch noch andere Lügen wie den kleinen Jesus. Was für eine Lüge, wenn wir an einen kleinen Jesus glauben. Ein Jesus, der da ist, wenn wir uns schlecht fühlen und Schuldgefühle haben und wir kommen zu ihm, um Vergebung zu bekommen. Aber Jesus kann doch nicht die Antwort auf alle Fragen sein. Man kann doch nicht jetzt in jeder Minute nur an Jesus denken. Jesus kann doch nicht unsere moderne Welt irgendwie wieder richtig machen. Jesus, dem kann doch nicht mein ganzes Leben gehören. Ich kann doch nicht mein ganzes Leben aufgeben und für Jesus leben. Das ist der kleine Jesus. Was für eine Lüge. Und die dritte Lüge, der tote Jesus. Jesus, von dem kann ich lesen in der Bibel. Ich kann das alles lesen, was passiert ist. Aber Jesus kann ich nicht erleben. Das sind Geschichten. Aber ich kann doch nicht heute Jesus erleben. Er ist doch tot. Wir können auch glauben, dass er auferstanden ist. Aber wenn wir meinen, dass Jesus nicht erfahrbar ist von dir heute, glauben wir an einen toten Jesus. Bitte schau auf Jesus, wie er in Wahrheit ist. Jesus ist der göttliche Jesus. Er ist nicht teuflisch, sondern er ist Gott selbst. Er ist wahrer Gott. Und er ist der große Jesus. Er ist der König, der alles wiederherstellt und der genug ist für das ganze Leben. Er sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Wenn du dein Leben verlierst um meinetwillen, wirst du es gewinnen. Jesus sagt, er ist groß genug, dass dein ganzes Leben Zufriedenheit bekommt, dass es sich lohnt, alles für ihn hinzugeben. Und er ist drittens der lebendige Jesus. Hast du Jesus erlebt? Weißt du, dass er lebt, nicht nur weil es da steht, sondern weil du es in deinem Leben erlebst, dass er da ist? Nur das ist der wahre Jesus. Nur wenn wir ihn persönlich kennen und erfahren. Und ich meine nicht, dass wir Visionen von ihm haben oder dass wir irgendwie einen Befehl geben und dann bekommen wir genau das, was wir gesagt haben. Nein, erfährst du den biblischen Jesus, dass er lebt in deinem Leben. Das ist, um was es geht. Und denk daran, wenn du ihn nicht kennst, der wahre Jesus rettet, wenn du ihn anrufst. Und wenn wir ihn gerufen haben, wenn wir ihn angenommen haben und ihn erleben, dann haben wir wiederum Grund zum Danken. Lass uns das tun und ihm danken. Herr Jesus Christus, du bist der, der du bezeugst durch dein Wort, dass du es bist. Danke, dass wir nicht nur auf dein Leben schauen, wie es war, sondern dass wir wissen, dass du heute gegenwärtig bist und dass du alles genauso perfekt lenkst und zusammenhältst, wie es damals schon war, als du sichtbar auf der Erde warst. Du bist erhöht im Himmel und gleichzeitig wohnst du unter uns. Und du bist da, um zu hören, wer immer dich anruft, um Errettung. Und auch solche, die dich nicht sehen, du machst die Augen sehend. Und Herr, dir gehört unser Leben. Wir danken dir, dass du unser Leben reich machst. Danke, dass du da bist. Dir sei die Ehre in unserem Leben. Amen.